Wir lesen heute das letzte Kapitel in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Hafiz stimmte von Herzen bei. Er bewunderte den jungen König, den er liebte wie einen eigenen Sohn. Indessen bestritt er, dass Zorotustra schon entbehrlich sei. »Ich bin bedeutend älter als du, mein Freund«, sagte er bestimmt. »Ich werde zuerst gerufen werden.« Damit hatte er sich geirrt. Der erste Ruf traf Yadasa, die schon lange seiner harrte und alles für ihr Scheiden bereitet hatte. Mit einigen ihrer vertrauten Helferinnen hatte sie darüber gesprochen. Den Männern hatte sie nichts gesagt. Für diese war es noch Zeit genug, wenn die Stunde gekommen war. Aber Vishtaspa, der monatelang von der Mutter entfernt gewesen war, hatte schärfere Augen als die anderen. Bestürzt kehrte er zu Fürst Hafiz und dem Vater zurück. »Was fehlt der Mutter? Seit wann ist sie so leidend?« Noch bestürzter blickten die Männer ihn an. Sie hatten keine Veränderung an Yadasa bemerkt. Nun, da sie darauf achteten, zeigten sich viele Anzeichen einer langsam schleichenden Krankheit. Da entschloss sich Zorotustra, mit seinem Weibe zu reden. Ohne Besinnen gab sie zu, dass er recht gesehen habe. Sie fügte hinzu, wie sehr sie sich freue, nach Garudemana gehen zu dürfen. »Ich habe es so oft in der Nacht schauen dürfen, dass ich genau weiß, wohin die lichten Gestalten mich führen werden, wenn endlich die Seele den müden Körper verlassen darf. Ich freue mich darauf, und du musst dich auch freuen. Unsere Trennung wird nicht lange währen, dann wirst du auch kommen.« Ruhig schaute Zorotustra auf sein blasses Weib, dessen Züge ihm immer noch lieblicher dünkten als alle anderen. »Ich freue mich mit dir, Yadasa«, stimmte er bei. »Besonders froh bin ich, dass du das Herrliche schon hast schauen dürfen. Kannst du mir davon erzählen?« Yadasa lehnte den Kopf an die Wand, vor der sie saß, schloss die Augen und begann träumerisch. »Helle lichte Stufen führen empor in ein Licht, das niemand beschreiben kann. Helle, lichte Wesen helfen den Seelen, über diese Stufen zu steigen, höher und immer höher. Gärten sind zu den Seiten dieser Stufen. Herrliche, duftende Blüten wachsen darin, betreut von lieblichen Frauenwesen. Kleine Kinder sehe ich spielen, in reinster, hellster Lust. Immer heller werden die Gestalten, immer leuchtender strahlt das Licht. Ich sehe es alles, aber ich kann es nicht schildern, das vermag kein Mensch. Du wirst es selber sehen, mein Freund.« Immer leiser war ihre Stimme geworden. Der Lauschende fürchtete, dass sie schon gegangen sei, aber nach kurzer Zeit öffnete sie die Augen und lächelte ihm zu. Keiner der ihren mochte sie mehr alleine lassen. Einer war immer um sie, besonders als sie ihr Lager nicht mehr verlassen konnte, weil die Füße zu schwach geworden waren. Sie litt nicht, aber es war ein Müdewerden des ganzen Körpers, der ihr jede Tätigkeit versagte. Eines Abends hatte der Sohn sie auf jugendkräftigen Armen in das schönste Gemach des Palastes getragen, wo Hafiz und Zorotustra ihrer harrten. Sie sprachen vom Saoshiant, um den sich die Gedanken des Wegerhalters am liebsten drehten. »Ich werde ihn von Ferne sehen dürfen«, sagte Yadasa überzeugt. »Ob ich wohl auch die drei heiligen Frauen werde schauen dürfen?« setzte sie nach einigen Augenblicken träumerisch hinzu. »Freue dich immer darauf, mein Weib«, sagte Zorotustra aus der weichen Stimmung heraus, die ihn umfangen hielt. Sie spürten alle, dass etwas Besonderes durch das Gemach wehte. Es war, als verknüpfe dieses gemeinsame innere Erleben, das sie nicht in Worte zu fassen vermochten, ihre Seelen inniger. Vishtaspa wollte wissen, wer die drei Frauen seien. Er hatte noch nichts von ihnen gehört, denn von ihren Schauungen sprachen weder Zarathustra noch sein Weib. Heute aber war Yadasas Zunge gelöst. Sie musste ihrem Sohne das Herrliche künden, solange sie noch dazu imstande war. Wisse, hoch droben in den himmlischen Reichen gibt es drei Königinnen, die so hold, so rein sind, dass wir Menschen es nicht zu fassen vermögen. Die Königin aller Himmel breitet ihren leuchtend blauen Mantel über die anderen. Ihre Krone funkelt in überirdischem Glanz. Ihr Antlitz ist das Hehrste, das man schauen kann. Zarathustra unterbrach. Atemlos fragte er, »Hast du das heilige Ansicht sehen dürfen, Yadasa? So warst du reich gesegnet. Ich sah es noch nie. Immer hing ein leichter Schleier davor, der die lieblichen Züge nur ahnen ließ.« »Ja, ich sah es. Und immer lächelte die hohe Frau mir zu. Wie eben jetzt?« sagte Yadasa verzückt, ohne zu ahnen, was sie aussprach. »Neben ihr stehen die Königin der Liebe und die Königin der Reinheit. Eine rote Rose lässt die Liebe Gottes herniederfallen. Spürt ihr den Duft?« Wirklich war es, als ziehe Rosenduft durch das Gemach, so stark und belebend, wie irdische Blüten nicht zu duften vermögen. »Die Königin der Reinheit breitet die Arme aus. Wie bin ich doch so überreich gesegnet? Ihr werde ich dienen dürfen in den lichten Reichen. O du holdeste Frau, lass mich dein sein. Ich begehre nichts anderes.« Sie nickt Gewährung, sie winkt, ach, wie herrlich! Herr, du Erhabener, ich danke dir. Leise sank Yadasa in die Kissen zurück, die sie hatten stützen sollen. Die drei Männer standen betend um sie. Ganz starke Empfindungen zogen durch ihre Seelen. In ihnen war nur Lob. Und Dank. Dank dafür, dass Gott ihnen diese reine Frau auf den Lebensweg gestellt. Dank dafür, dass er sie so leicht und friedevoll gerufen hatte. Ein verklärtes Lächeln lag über den schönen Zügen, das auch nicht mehr verschwand. Lange standen die drei bei Yadasas Hülle. Sie konnten sich kaum losreißen. Zarathustra bestimmte, dass der Körper in einer Gruft ruhen sollte. Der Gedanke an die Türme des Schweigens war ihm unerträglich. Am folgenden Tage war alles bereitet. Unter einer Fülle von Blüten trugen die Priesterinnen Yadasa zur Gruft. Sie duldeten nicht, dass irgendeine Männerhand außer der des Gatten und des Königs sie berührte. Lobgesänge, die Yadasa selber ersonnen und sie gelehrt hatte, erklangen, während Steine vor die Gruft getürmt wurden. Danach sprach Zarathustra ein inniges Dankgebet und ermahnte alle, dieses reine Leben, das ihnen ein Vorbild gewesen war, nicht zu vergessen, damit sie ihm nacheifern könnten. Das Leben ging seinen Gang weiter. Yadasa selbst hatte diejenige bestimmt, die über die Priesterinnen wachen und ihre Ausbildung leiten sollte. Eine andere hatte sie beauftragt, mit den helfenden Frauen zu leben und sie anzuleiten. Die beiden Frauen nahmen es als heilige Pflicht und taten ihr Bestes, die Lücke, die Yadasas Scheiden gerissen hatte, nicht zu groß werden zu lassen. Die drei Männer im Palast aber empfanden das Fehlen der Frau täglich mehr. Sie merkten deutlich, wie oft ein verstehendes, ausgleichendes Wort unausbleibliche Gegensätze überbrückt hatte. Wie oft auch hatte sie ein Geschehen, von dem einer der Männer berichtet hatte, in helles Licht gerückt, so dass sie es plötzlich mit anderen Augen sehen mussten. Und je mehr sie sie vermissten, umso schweigsamer wurden sie untereinander. Sie konnten stundenlang beisammen sitzen, jeder in seine eigenen Gedanken versponnen, ohne diesem Denken Worte zu verleihen. Manchmal schaute der eine oder der andere auf, als ob er etwas sagen wolle. Dann wurde er sich aufs Neue der Leere bewusst und schwieg wieder. Als das mehrere Wochen so gewesen war und immer stärker fühlbar wurde, brach eines Abends der junge König das Schweigen. »Hört, ihr Lieben«, redete er die beiden anderen an, »uns fehlt die Mutter, uns fehlt die Gefährtin, die Ergänzung. Wäre es nicht gut, wenn wieder ein Weib in den Palast kommen würde? Dass es die Mutter ersetzen könnte, das glaube ich nicht, aber es würde uns allen doch helfen.« Verständnislos schaute Zarathustra auf den Sohn. Was meinte er damit? Hafiz aber hatte ihn verstanden und fragte, »Redest du nur im Allgemeinen oder hast du das Weib gefunden, das du suchst?« »Ja, ich habe eine Jungfrau gefunden, die ich seit langem im Herzen trage. Noch habe ich sie nicht gefragt, ob sie mein Weib werden will, denn erst wollte ich von euch hören, ob ihr es ertragen könnt, eine andere an der Mutterstelle zu sehen.« »Du hast recht«, wies Taspa, stimmte nun auch zu Zarathustra bei. »Es wird Zeit, dass du dich vermählst. Das Reich bedarf des Nachfolgers. Du selbst brauchst die Gattin.« Er sagte nicht, ob er es ertragen werden könne. Hafiz verstand auch ihn. »Es wird auch Zeit, dass du Besitz von dem Fürstenpalast ergreifst, Vishtaspa«, nickte er dem König zu. »Frage die Jungfrau, und wenn sie einwilligt, dein Weib zu werden, so werde ich zu deinem Vater in den kleinen Palast ziehen. So wird uns allen geholfen.« Die Worte des Fürsten ebneten die Wege für alle drei. Es begann ein reges Arbeiten im Palast, um alle Räume für die junge Königin instand zu setzen. Bald danach segnete Zarathustra das Königspaar in der Andachtshalle. Sie hatten gebeten, bei der Feier auf dem Berge in Gottes Hütte gesegnet zu werden. Indessen wollte der Vater darauf nicht eingehen. Er sagte, die Hütte Gottes sei nur zur Anbetung bestimmt. Die Feiern dürften keinerlei irdisches Gepräge erhalten. So gaben sich die beiden zufrieden. Die junge Königin war sehr lieblich, besonders deshalb, weil man spürte, dass in dem anmutigen Körper eine schöne Seele wohnte. Kindliche Heiterkeit und selbstvergessenes Sorgen für andere zeichneten sie aus. Für Zarathustra empfand sie große Verehrung und bemühte sich, ihm das Leben angenehm zu machen. 2 Jahre waren seit Yadasas Tod vergangen. Da meldete Vishtaspa glückstrahlend den beiden Alten, dass bald der Erbe seinen Einzug halten werde. »Wenn es ein Sohn ist, nennet ihn Hafiz«, bat der Fürst, und der König versprach es. »Es ist gut so«, scherzte der Fürst, »ein Hafiz kommt, wenn der andere geht. Möge der neue Hafiz dem Volk den Frieden erhalten und es so leiten, dass er es dem Sao Shiyan zuführen kann, wenn er kommt. Wann wird das sein? Ich denke manchmal, die Erde wird noch lange seiner harren müssen.« Bei diesen Worten erhob sich der Fürst, um sein Gemach aufzusuchen, aber kraftlos sank er in seinen Sitz zurück. »Hab Dank, ihr Lieben, ihr habt mein Leben reich gemacht«, lächelte er ihnen zu. Danach schlossen sich seine Augen, um sich auf Erden nicht mehr zu öffnen. Auf seinen Wunsch wurde er neben Yadasas Gruft beigesetzt, ohne Gesang, mit schlichtem Dankgebet. Nun wartete Zarathustra auf seinen Abruf. Allein war er übrig geblieben von denen, die mit ihm jung gewesen waren. Sein Amt hatte er auf Befehl von oben an den Sohn abgetreten, der sich unter seiner Führung in die doppelte Würde als König und als Priester einleben sollte. Aber es bedurfte dieser Führung kaum. Vistaspa wurde so stark von oben her geführt, dass er stets das tat, was richtig war. Der Vater freute sich dessen. Wieder waren mehrere Jahre vergangen. Das geduldige Warten fiel dem Zarathustra, wie er immer noch hieß, schwer. Wollte Ahura Mazda, der Allerhöchste, ihn das noch vor seinem Abruf erlernen lassen? Dann wollte er es auch lernen, dachte er, als er selbst sich diese Antwort gegeben hatte. Im Palast blühten zwei Enkelkinder auf, ein kräftiger, tätiger Hafiz und eine überaus zarte, liebliche Yatasa. Sie waren die Freude des Alten, aber sie waren noch zu klein, als dass er sich lange hätte mit ihnen befassen können. Er schaute sich um, was andere Greise seines Alters taten. Sie lagen in der Sonne und ruhten sich aus von des Lebens Lasten. Er fragte bald diesen, bald jenen, ob es ihm nicht langweilig sei. Sie lachten. »Herr, haha, köstlich ist es!« Dann wollte er wissen, ob sie sich nicht sehnten, abscheiden zu dürfen. Sie verneinten. »Wir warten, bis unsere Zeit gekommen sein wird. Das ist uns früh genug.« Warum war er so anders? Warum wollte sein müde gewordener Körper sich durchaus nicht zur Untätigkeit bequemen? »Herr, du siehst meinen Willen, mich geduldig zu fügen. Du siehst aber auch meine Not. Ich bitte nicht, dass du mich von der Erde nehmest, aber ich bitte dich inständig, schicke mir Arbeit.« So flehte der Greis viele Male des Tages. Da trat Vistaspa zu ihm. »Vater, fühlst du dich nicht zu müde, noch eine große Arbeit zu übernehmen? Du hast uns vor langen Jahren Gebote Ahura Mazdas aufgezeichnet, so dass sie jetzt ein jeder lesen kann. Wenn du aber einmal gehen wirst, wird viel Weisheit mit dir versinken. Möchtest du nicht versuchen, so viel wie möglich davon niederzuschreiben? Wo lassen unsere Zeichen verschiedene Deutungen zu, aber wir werden uns, wenn wir sie deuten, an deine Worte erinnern und das Wissen wird sich weiter vererben.« Nun hatte Zarathustra Arbeit auf lange Zeit. Um die göttlichen Wahrheiten aufzeichnen zu können, musste er die Zeichen erweitern, neue hinzuerdenken, deren Sinn klar zutage trat. Er musste denken, überlegen und niederschreiben. Rasch verflogen jetzt die Tage. In der Nacht aber besann er sich darauf, was er zu sagen habe und wie er dies am besten in Worte kleiden könne. Der König ließ dünne Steinplatten anfertigen, in die Zarathustra seine Zeichen eingraben konnte. Hatte er einige Platten vollendet, so brachte er sie abends dem Sohne, der sie entziffern musste. Meist konnte er ganz glatt lesen, was der Vater hatte schreiben wollen. Missglückte aber das Enträtseln, so versuchte Zarathustra aufs Neue und unverdrossen, seine Worte noch klarer aufzuzeichnen. Und über der Arbeit und dem Sinnen stieg sein ganzes Leben vor seiner Seele auf. Wie war er geführt worden? Wie hatte Gottes Güte über seinem Leben gewacht, dass er immer nur eine Gnade um die andere nehmen durfte? Nun wünschte er sich, noch so lange leben zu dürfen, bis er sein Wissen um den Cao Xiand, dem Steiner, anvertraut haben würde. Schon längst stand das Zeichen für den Helfer und Weltenrichter fest. Es war ein aus dem Kreuz herabfallender Strahl. Jedes Mal, wenn er diesen Strahl ritzte, meinte er, ihn durch sich hindurchgehen zu fühlen. Wie eine große Kraft durchrang es ihn und erweckte in ihm immer Neues, was er noch künden wollte. Längst schon war das Entziffern der Steine in die Halle verlegt worden, damit die Schüler und Priester sich daran beteiligen und den Sinn des Geschriebenen gleichzeitig erfahren konnten. Sie freuten sich stets, wenn der greise Zarathustra in ihrer Mitte erschien. Durch großen Eifer und reges Fragen suchten sie ihm diese Freude zu zeigen. Als die Verkündung des Saoshyant auf dem Steine stand, wurde das Vorlesen besonders festlich. Vishtaspa selber deutete: Es wird kommen der Tag, da der Saoshyant vom Himmel fahren wird. Er wird kommen als Kind, der Sohn des Höchsten wird er sein. Er wird wachsen und der Menschen Wege lernen. Er wird ihnen das Licht aus seines Vaters Reich bringen, damit sie den Weg hinauf wiederfinden. Er wird sie weiden, wie ein Hirte seine Herde weidet. Danach wird der letzte Tag kommen, das Gericht. Groß wird der Saoshyant sein, kein Mensch mehr, sondern nur noch Gott. Die Menschen werden sich fürchten, weil sie Böses getan haben. Der Weltenrichter aber wird sie richten nach ihren Taten. Sie müssen über die Brücke schreiten. Wer böse war, fällt hinab und kommt nie wieder. Die aber, die die Brücke überschritten haben, die gehen in das ewige Reich des Saoshyant. Ganz schlicht hatte es der König gelesen, wie es da geschrieben stand. Sie alle waren erfüllt davon. Da trat Zarathustra nochmals in die Mitte der Halle, wo er so oft gestanden hatte, und begann zu sprechen. Ich kann nicht aufzeichnen, wie unermesslich herrlich der Helfer sein wird. Er ist der strahlende Held, dem keiner gleicht. Er wird zwischen den Menschen gehen, äußerlich als Mensch wie sie. Aber die Klarheit Gottes wird aus ihm strahlen. Seine Augen werden wie Flammen sein, dass nichts Unreines vor ihm bestehen kann. Im Wandeln unter den Menschen wird ein verhüllender Mantel nach dem anderen von ihm fallen. Dann wird die Zeit da sein, da er als Gott über den Menschen stehen wird. Dann wird er sie richten, und sie werden einstehen müssen für jedes Wort, das sie gesprochen, für jede Tat, die sie getan oder auch nur erdacht haben. Menschen, bleibet in den Wegen Gottes, hütet euch vor jedem Unrecht, denn ihr selber werdet euch daran richten, vor den durchdringenden Augen des Sohnes Gottes. Iran, du gesegnetes Land, aus dir kam einst das Kind, das wiederkehren wird. In dir durfte dem Saoshyant der Weg bereitet werden. Der Greis hob das Haupt wie lauschend empor und breitete die Arme weit. Ich sehe über mir den Glanz der Himmel, ich sehe den weißen Wundervogel, sehe das Kreuz in seinen goldenen Strahlen. Mein Erdenweg ist zu Ende, der Aufstieg darf beginnen. Noch einen Augenblick stand er aufrecht, dann umfingen die Arme des Sohnes den entseelten Körper des Wegbereiters, Wegerhalters, den Gott dem Volke der Iraner gesendet hatte.